Herr, wir bitten dich um ein Herz für dein Wort und wir bitten dich um ein Wort für unser Herz. Amen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine Plage hat. Ja, ist ja kaum auszudenken, lieber Heike, was gewesen wäre, wenn ihr so an die Vorbereitung für das JG-Treffen gegangen wärt. Ne? Sorgt nicht für morgen, das wird schon irgendwie klar gehen. Aber auch so bei aller Vorsorge ist es immer noch spannend genug gewesen, wer nun wirklich kommt und wie es eigentlich ablaufen wird. Ich lade uns zu einem Gedankenexperiment ein. Ich denke, das kann jeder von uns ganz gut nachvollziehen. Es ist das Ende einer Arbeitswoche. Ein Tag neigt sich dem Ende. Ein Tag, der eigentlich ganz gut gelaufen ist. Keine besonderen Vorkommnisse. Alle Pflichten sind soweit bewusst erfüllt. Und langsam macht sich so eine wohlige Bettschwere bemerkbar. Du legst dich hin, liest vielleicht noch etwas, knippst dann das Licht aus und schließt mit einem leichten Seufzen die Augen. Genau in dem Moment, nach dem Augenschließen, beginnt so etwas wie ein unsichtbares Getriebe in dir zu arbeiten. Ach, heute hatte doch Christian Geburtstag. Wieder verpasst. Naja, rufe ich morgen an. Der Gedanke an die überfällige Überweisung lässt sich dann schwieriger abschütteln. Als dir dann noch die aufgeschobene Steuererklärung einfällt, drehst du dich zum ersten Mal auf die andere Seite. Muss ich nicht langsam einen Termin zum Wechseln der Winterreifen ausmachen? Ein Seufzen und du wälzt dich wieder herum. Als dir schließlich der Arzttermin für nächste Woche einfällt, bist du hellwach, machst das Licht wieder an und blätterst zerknirscht nach der letzten Seite. Sorgt nicht für morgen. Der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Ich habe mich gefragt, ist das überhaupt möglich, nicht zu sorgen? Wen die Sorgen erstmal so im Griff haben, der merkt, dass er dann nicht einfach wieder einschlafen kann. Und er wünscht, das würde funktionieren. Also auf Knopfdruck die Sorgen ausmachen. Aber die Sorge um die rechtzeitige Kündigung der Wohnung, die lässt sich ebenso wenig abschütteln wie das Grübeln über die eigene Gesundheit. Und da ist es ganz egal, ob man im Urlaub an der Ostsee ist oder zu Hause sitzt. Es gibt kein Entrinnen von der Sorge. Man könnte sagen, sie kommt noch durchs Schlüsselloch herein. Sorgt nicht für morgen. Der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Dennoch, unser Sorgenkarussell, so möchte ich es mal nennen, das dreht und dreht sich. Warum ist eigentlich unser Herz eine derartige Sorgenfabrik? Warum lassen sich unsere Sorgen so schwer verscheuchen? Alles schon versucht, aber sie lassen sich weder in Alkohol ertränken, noch in Arbeitswut zerstreuen. Vielleicht liegt es ja daran, dass der Motor der Sorge im tiefsten die Angst ist. Die Angst, in der Prüfung schlecht abzuschneiden. Die Angst, mit seinen Plänen zu scheitern. Die Angst vor einer schlimmen Diagnose. Ja, Sorge nährt sich von Angst. Von der Angst, es nicht mehr auf die Reihe zu kriegen. Von der Angst, dass mir das Leben entgleitet und ich dem nichts entgegensetzen kann. Und die Sorge macht kleine Augen. Sie verengt unsere Wahrnehmung und wir sehen nur noch das Besorgniserregende und links und rechts kaum noch etwas. Und nun haben wir mitten in unsere Sorge hinein den Text gehört, unter anderem der Vers: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Jesus ruft uns auf, einen Blickwechsel zu vollziehen. Sieh darauf, was dem Leben dient. Sieh nicht auf deine Sorge. Und diese neue Blickrichtung, die will sozusagen die Fixierung auf die Sorge unterbrechen. Denn so sehr wir es auch versuchen, die Sorge abzuschütteln, man kann sogar sagen, je stärker wir das versuchen, bleiben wir doch auf die Sorge fixiert. Wir wollen sie verdrängen und wegdenken und bleiben eben trotzdem in Gedanken eben dabei. Es ist wie bei dem psychologischen Spielchen, wo einer das sagt, an das man nicht denken soll und man kann eigentlich gar nicht ausweichen. Können Sie ja mal probieren. Denk jetzt nicht an ein saftiges Steak. Aber alles, woran ich denken kann, ist eben genau ein gegrilltes Stück Fleisch. Es hilft eigentlich nur, wenn ich die Blickrichtung ändere, wenn mir also jemand etwas entgegensetzt, eine andere Blickrichtung. Zum Beispiel, erinnere dich an den schönen Abend gestern, an die Gespräche, Bilder und Gedanken mit den Gefährten aus alten jungen Gemeindetagen. Und dann stell dir vor, wie du nach dem Mittagessen noch einmal darauf anstößt. Das Glas gefüllt mit einem guten Tropfen aus dem Elbtal, außen etwas beschlagen. Dann setzt du an, aber davon später mehr. Also, der Mechanismus, denke ich, ist klar. Während der Beschreibung des edlen Tropfens, da sind die Gedanken ganz auf den Wein gerichtet und sie lösen sich von dem Grillgut. Wir können vielleicht theologisch etwas steil formulieren. Der Wein als Symbol für das Gottesreich stellt die fleischliche Sorge in den Schatten. Ihr dürft euch noch einen anderen Satz mitnehmen nach Hause. Das hilft also, eine neue Blickrichtung, und trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist also die Einübung eines neuen Blickes. Er nimmt uns ganz positiv in Anspruch, dieser Blick. Es gibt eine neue Ausrichtung. Sieh auf Gottes Reich, behalte Gottes Wirklichkeit im Blick. Wie aber behalten wir Gottes Wirklichkeit im Blick? Jesus sagt, sorgt nicht für morgen. Jetzt könnten wir diesen Satz auch als eine Ausrede für das Nichtstun missbrauchen. Wenn uns das Morgen nicht interessieren soll, dann brauchen wir also weder Vorräte für 10 Tage anlegen, wie es uns die Bundesregierung empfiehlt, noch brauchen wir uns Gedanken übers Klima machen. Es ist also völlig egal, ob USA und China das Klimaabkommen von Paris unterschrieben haben oder nicht. Es heißt ja, sorgt nicht für morgen. Also wer so denkt, der hätte Jesus gründlich missverstanden. Denn eine Sorge ist uns erlaubt, und zwar die Fürsorge. Die Fürsorge für andere, also wenn wir Vorräte anlegen, dann nicht nur um unseren Willen, sondern eben auch um abgeben zu können. Und wenn wir uns ums Klima sorgen, dann nicht nur deswegen, weil wir irgendwie noch, weil es 40 Jahre noch halten soll, sondern weil es eben unsere gute Erde noch weiterhin geben soll für unsere Kinder und Kindeskinder, weil Gott sie uns anvertraut. Wo wir jetzt aber meinen, dass wir mit dieser Sorge für den Klimaschutz die Welt retten könnten aus eigener Kraft, wo wir denken, wenn wir Lebensmittelvorräte für 10 Tage haben, dass wir dann wirklich abgesichert sind, da sind wir eben auf dem Holzweg. Das ist sozusagen das Schwierige daran, dass wir unser Vertrauen nicht auf Lebensmittelvorräte setzen und auch nicht auf Klimapapiere. Ganz im Gegenteil, es kann sogar so sein, wenn ich mir eben einen Vorrat anschaffe, dass meine Sorge sich verdoppelt oder vervielfacht. Ich sorge mich nämlich nicht nur für das oder um das, was da vielleicht kommen kann, sondern ich muss nun auf einmal noch mich um das Angehäufte sorgen. Also, wie lange waren die Konserven noch mal haltbar? Wo verstaue ich eigentlich alles, damit die Lebensmittelmotten und der Rost nicht ran können? Wie sichere ich meine Wertanlagen? Wie kriege ich den aktuellen Goldpreis raus? Es ist deutlich, wir können nicht eine Sorge mit einer anderen Sorge bekämpfen. Das Gegenteil von Sorge ist nicht Vorsorge. Aber was dann? Kommen wir zu einem unangenehmen Satz. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Kurz gesagt, die Sorge ist Sache der Heiden. Ich gebe zu, dieser Satz ist nicht unbedingt ein Eisbrecher. Also wenn ich jetzt versuchen würde, eure Zustimmung mir zu sichern, da hätte ich den Satz doch vielleicht weglassen sollen. Sorge ist Sache der Heiden. Denn jeder von uns sorgt sich in irgendeiner Hinsicht. Und das bedeutet, dieser Satz macht uns ein Stück weit zu Heiden. Zum Glück kann ich mich also hier nicht nur hinter Jesus, sondern auch hinter Dietrich Bonhoeffer verstecken, der diesen Satz so gesagt hat. Sorge ist Sache der Heiden. Aber ein ganz wichtiger Impuls, eine ganz wichtige Einsicht steckt in diesem Satz. nämlich die Einsicht, dass Sorge sich nicht mit Vorsorge bekämpfen lässt, sondern dass das Gegenteil von Sorge Glaube ist und Vertrauen. Mich dem anzuvertrauen, der mein Leben wirklich in der Hand hat. Wie wäre es, wenn wir aus diesem Gottesdienst in die neue Woche gehen und an der Kirchentür nicht umschalten von Gottes Versorgung auf Selbstversorgung? Wie wäre es, was passiert, wenn wir uns überlegen, dass Gott in allem, was uns geschieht, dabei ist? Dass er in allem Schlimmen, aber auch erst recht in allem Schönen mit bei uns steht? Ich denke, wir könnten viel gelassener und viel zuversichtlicher in die Woche gehen. Gott ist mit dabei, egal was passiert. Im Schönen wie im Schlimmen lässt er uns nicht aus seiner Hand fallen. Also das Gegenteil von Sorge ist nicht eine neue Sorge, sondern die Einsicht, dass ich mich Gott anvertraue, der eben das Morgen, mein Morgen, in seiner Hand hat. Wie sieht das praktisch aus? Ich sehe es in einem der Texte, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich möchte uns also zum Schluss ein paar geistliche Wurfübungen mit an die Hand geben. Und bei diesen Wurfübungen, da denke ich besonders an die Vorstellungsrunde von gestern Abend. Da saßen ja so etwa 40 Leute in einem großen Kreis. Wir haben einen Football hin und her geworfen. Manche haben sich getraut, ihn über weite Strecken zu werfen. Andere haben ihn lieber hingebracht. Und angekommen ist er eigentlich immer, auch wenn man vielleicht das eine oder andere Mal seinen Aktionsradius vergrößern musste, um den Ball dann doch noch zu kriegen. Also bei den geistlichen Wurfübungen können wir ruhig daran denken und dass es auch Übung dazu eben gehört. Also wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann wäre es auch gestern schade gewesen, wenn nach dem ersten Fehlwurf wir alle irritiert aufgegeben hätten. Versuchen wir uns in diesen Wurfübungen, nehmen wir die mit in die neue Woche, dass wir, auch wenn es nicht gleich funktioniert, je länger, je mehr spüren, dass es doch etwas bringt. Alle eure Sorge werft auf ihn. Wie geht das? Ich möchte mit einer Redensart antworten. Eine Redensart, die meistens abschätzig daherkommt. Deine Sorgen möchte ich haben. Das sagt meistens jemand, der unter einem großen Sorgendruck steht und der darunter leidet und der also jemandem begegnet, dessen einzige Sorge es ist, was er oder sie anziehen soll. Nämlich entweder das lange Blaue mit den Schößchen oder das Grüne mit dem spitzen Ausschnitt. Da kann man, auch mit Doppel-N, wirklich nur seufzen, deine Sorgen möchte ich haben. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das sagt der Petrusbrief. Und dahinter steht die feste Überzeugung, es gibt einen, der dir und mir sagt, deine Sorgen möchte ich haben. Heute Morgen wird also aus dieser Redensart eine Anrede an uns. Jesus Christus sagt dir, deine Sorgen möchte ich haben. Gib sie mir, verwandle deine Sorgen damit in Gebet. Deine Sorgen möchte ich haben, vertraue sie mir an. Und noch eine zweite Wurfübung, ich sehe, es sind noch nicht viele Augen geschlossen, da nehme ich sozusagen noch eine zweite Wurfübung auf mich. Wirf deinen Blick in eine neue Richtung, weg von den Sorgen auf Gottes Gegenwart. Aber was, wenn uns die Sorge umklammert hält, wenn sie uns einengt, wenn sie uns gefangen nimmt und ihre unsichtbaren Mauern um uns auftürmt? Versuchen wir das gerade ganz plastisch vorzustellen. Eine Mauer aus großen Quadersteinen, massive Steine, die aufeinander geschichtet werden, auf einem Stein steht Abschlussprüfung, auf einem anderen Stein steht Arbeitsplatz. Wieder ein anderer Stein trägt die Aufschrift Umzug. Oder steht darauf Scheidung, Beziehungsaus. Daneben auf dem Stein lese ich Krankheit. Und als schließlich die Steine Abschied und Verlust, Trauer, die letzten Fugen schließen, da fühle ich mich wie in einem Gefängnis. Kein Laut dringt mehr von außen nach innen zu mir vor, allein mit meinen Sorgen wie in Fesseln. Allein hinter der verschlossenen Tür, nur unter der Aufsicht meiner stets wachsamen Sorgengeister. ausbrechen müsste man. Aber wie? Wer gibt mir den Stein in die Hand, um die Mauern zum Einsturz zu bringen? Ich möchte uns zum Abschluss eine Ausbruchsgeschichte aus der Bibel lesen. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis. Und man befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Ja, liebe Gemeinde, wenn das Gotteslob Gefängnismauern zum Einsturz bringen kann, was wird dann erst mit unseren Sorgen passieren, wenn wir Gott darüber loben? Sogleich öffneten sich alle Türen und alle Fesseln fielen von ihnen ab. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Sorgen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.